zurück bei uns in Potsdam mit dem Livestream. Neben mir steht gerade Mutant aus dem Chaospot Essen und er wird bei uns den Vortrag IPv6 einfach nutzen halten. Er ist auf die Idee zu dem Vortrag gekommen, indem er die Verbindung auf eine entfernte Maschine mit IPv6 genutzt hat oder daran gearbeitet hat. Ihr könnt auf jeden Fall alle Folien online einsehen unter schweinekraftland.de. Dort ist ein Link vorhanden. Schaut euch die Folien an. Ihr könnt auch während des Streams mitlesen. Jetzt übergebe ich das Wort an Mutant.
Ja, hallo. Vielen Dank. Was ich euch vorstellen möchte, ist einfach ein paar Sachen zu IPv6. Die Idee halt war erstmal, ich möchte mich auf eine entfernte Maschine connecten. Was weiß ich, bin zum Beispiel in Potsdam und möchte einen Rechner in Frankfurt ansprechen. Nur über V6. Und ich möchte auch nichts anderes dafür verwenden. Ich möchte also wirklich ohne Gefummel und Gemurkse, ohne Tools, das heißt ohne irgendwas wie TeamViewer, VPN, DynDNS, keine statischen Adressen, schon gar nicht irgendwelche windigen EBs und sowas. Einfach nur was da ist, das möchte ich verwenden. Und ich mag zum Beispiel, was weiß ich, hier in Potsdam sein und dann über das große, wilde Internet verbinde ich mich über irgendeinen Provider, über eine Fritzbox, über einen Router zu einer Zielmaschine hin. Wie mache ich das jetzt? Nun, ich weiß ja noch gar nicht, was die Adresse von der Zielmaschine ist. Es ist dann genau wie bei der Briefpost auch. Du brauchst natürlich eine komplette Adresse mit Name, Anschrift, Stadt und Postleitzahl und so weiter, damit das auch ankommt. Und ich möchte euch einfach eine Methode zeigen, wie man das mit IPv6 und nur mit IPv6 ohne irgendwelche Tools hinbekommen kann. Die Idee, die ich vorstellen will, ist, dass wir einen Prefix-Delegation-Prefix bekommen, einen Host-Anteil des Rechners ermitteln. Dann bekommen wir eine schöne IPv6-Adresse. Hier ist eine synthetisch gebastelte einfach mal. Die möchte ich nehmen, um auf diese Zielmaschine mich zu verbinden. Gut, dann weiß ich die Adresse von dem Brief gewissermaßen. Was brauche ich noch? Ich möchte mich nur und wirklich nur über Port 22, also über SSH verbinden. SSH ist tatsächlich ziemlich universell. Man kann also direkt ein SSH auf die Maschine machen. Klar, kennt man SSH-Benutzer-Adresse. Dann kann man verschiedene Sachen sich angucken, kann da einfach mal rein in die Maschine und kann auch Ex-Forwarding machen. Also Grafik geht natürlich auch. Und aller Erfahrung nach geht über diese Verbindung auch Ex-Forwarding mit Wayland. Funktioniert auch ganz hervorragend. Als nächstes überlegt man sich natürlich, was kann ich noch machen? Async, SCP, das heißt, ich kann Dateien kopieren, ich kann mir mal ein Logfile holen, kann irgendeine Config-Datei dahin kopieren, aber das können natürlich auch Arbeitsergebnisse sein, irgendwelche Tabellen, irgendwelche Textdokumente, die ich mir einfach austauschen will, die ich irgendwo ablegen will oder irgendwo holen will. Gut, jetzt ist natürlich die Command-Line nicht für jeden so das ganz Komfortable. Geht das auch mit einer GUI? Ja, das geht also auch ganz wunderbar, nur mit SSH, mit der SSH-Verbindung mit einer GUI, indem ich zum Beispiel einen File-Manager, File-Browser, wie immer du es nennen willst, also zum Beispiel Nemo, Nautilus, Tunadi, Klassiker auf einer Debian-Distribution, indem ich die einfach benutze, nur bei SSH und dann kann ich damit arbeiten. LibreOffice, das ist dann die nächste Steigerung. Ich habe also eine hervorragende Bürosoftware, die ihren eigenen eingebauten Client mitbringt. Das heißt, wenn du mit deinem Client nicht so ganz klarkommst, wenn aus irgendeinem Grund in dem Moment nicht läuft, LibreOffice hat seinen eigenen Client und man kann also wirklich dann mit LibreOffice über IPv6 sich mit einer anderen Maschine verbinden und von dieser fremden Maschine arbeiten, als wenn sie neben einem am Tisch stehen würde. Kann man das ausbauen? Ja, das kann man also tatsächlich so weit ausbauen, dass man damit Homeoffice macht. Machen auch ein paar Leute. Habe ich auch selber ausprobiert. Was ich gleich erzähle, das ist also tatsächlich dann noch ausprobiert, dass ich zum Beispiel auf einem Schiff sitze und dort über eine Funkverbindung IPv6 habe und von einem entfernten Server dort ein Dokument bearbeite, was dort liegt, live, direkt, als wenn er neben mir stünde. Was ich nicht machen will, ist SMB oder NFS oder 8080 freigeben. Das könnte ich sicherheitstechnisch nicht beherrschen. Ich glaube, das kann man auch nicht, das möchte man nicht haben. Das heißt, was muss ich jetzt erstmal machen, um dahin zu kommen? Ich muss also die Zieladresse ermitteln. Ich muss den Weg dahin freimachen, das heißt, ich muss den Port 22 öffnen. Wie, das sage ich gleich noch. Nämlich, ich möchte nur eine ganz bestimmte Adressgasse freigeben, nämlich die Prefix Delegation Adressgasse und nichts anderes, aus Sicherheitsgründen, ist klar. Was ich auf keinen Fall machen will, ist über statische, feste Adressen arbeiten, IPv6 natürlich. Das heißt, das wirft ja nur Probleme auf mit manueller Wartung. Sie sind auch verzichtbar bei IPv6, sind sie definitiv verzichtbar. Es ist ein Thema der Sicherheit, Fehlervermeidung, Zugangskontrolle. Und wenn man so statische Adressen erneuern will, dann ist das natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Wenn ich von IPv6 rede, möchte ich natürlich auch so ein bisschen erzählen, wie ist das eigentlich aufgebaut? Wie ist das Protokoll aufgebaut? Was findet man da eigentlich? The IPv6 address is currently defined, consists of 64 bits of network number and 64 bits of host number. 64 vorne, 64 hinten. Die Hälfte vorne, die Hälfte hinten. Klingt logisch, klingt einfach, ist es auch. In 2x4 ist 8 Gruppen von 4 hexadezimalen Digits. Also diese Zahlen sind alle immer hexadezimal, 0 bis F. IPv6-Adressen sind 128 Bit lang. Punkt. Es ist immer schön festgelegt. Vorne 64, hinten 64, 2x64 macht 128. Es ist tatsächlich so einfach, wie es klingt. Und genau das ist auch ein Teil der Idee. Darstellung also in hexadezimaler Schreibweise. Die Blöcke, das ist einfach Konvention, werden durch Doppelpunkte getrennt. Und wir haben also dann ein hexadezimales Digit, ist ein Nibble. Diese Einheit wird normal nicht verwendet. Ist in dem Fall aber ganz praktisch, weil sie 4 Bit ist. 2x4 Bit ist ein Byte. Wir haben also hier eine schön logische Konstruktion, die immer gilt, die auf- und ableitbar ist und lässt sich natürlich auch ganz hervorragend in dualer Schreibweise darstellen. Man sieht also dann hier, wer es nicht auswendig kann, kann beim Write nochmal nachgucken. Also 4 mal die 1 binär ist die 15 und das F in Hexadezimal kann man also immer wunderschön mitarbeiten, das ist logisch. Wie heißen jetzt eigentlich die Teile? Wie sind die eigentlich aufgebaut? Ich arbeite hier übrigens immer mit den RFCs, die sind angegeben. In der Online-Version kannst du auf der Webseite oben auf das A klicken und bekommst dann sämtliche Links abrufbar. Es braucht also keiner jetzt einen Link sich von Hand suchen. Man kann also einfach dann draufklicken. Also 64 Bits of Network Number und 64 Bits of Host Number. 2x64 sind 128, 8 Gruppen von hier 4 hexadezimalen Digits. Ein Digit, 4 Bit, ein Nibble. Zwei sind ein Byte. Ich habe dann einfach mal hier so ein synthetisches Beispiel mal mitgebracht. 16, 32, 48, dann haben wir hier ein bisschen anders gefärbt. Das ist also der vordere Teil. Und dann haben wir hier den hinteren Teil, auch wieder 4 Blöcke, 128er Gesamtlänge. Wie heißt das Ganze? Man kann also den vorderen Teil zum Beispiel Network Part nennen, den hinteren Host Part. Das ist im IPv6 How-To vom Professor Peter Bieringer drin. Tiny Linux Documentation Project, das ist eine wunderschöne Dokumentation zu Linux, kann ich nur sehr empfehlen. Das IPv6 How-To ist leider nicht mehr ganz so aktuell. Public and Site and Interface habe ich irgendwo anders gefunden. Vorderen Teil Global Routing Prefix plus Subnet ID und den hinteren Teil Interface ID ist also RFC 3587. Subnet Prefix vorne ist RFC 4291. Network Number, Host Number, das ist also RFC 3177. Network Prefix Interface Identifier, RFC 8981. Man sieht schon, es gibt da keine große Einheitlichkeit. Ich verwende jetzt hier mal, weil ich es praktisch finde und versuche das durchzuhalten, das ein bisschen plausibel zu machen. Netzwerkteil vorne, vorne Netzwerk, großes Internetnetzwerk und hinten den Hostanteil. Gibt dann auch so Definitionen wie Präfix plus Interface Identifier, das ist die deutsche Wikipedia. Gut, und dann noch ein Beispiel, das fand ich sehr witzig von Cisco, 001 Global Routing Prefix SLA Interface ID. Es ist nicht wirklich festgelegt, man sollte es aber so benennen, dass es halt klar verständlich ist, was man eigentlich meint und was das eigentlich soll. Jetzt habe ich diesen Prefix erwähnt, Prefix Delegation Prefix, komme ich noch öfter drauf, aber wie sehen die denn aus? Also nochmal Wiederholung, IPv6-Adressen, 64-Bit-Network-Number vorne, 64-Bit-Host-Number hinten. Sehen wir hier einfach mal ein Beispiel. Ich habe das farblich ein bisschen aufgearbeitet in zwei verschiedene Grüntöne. Man sieht also vorne den Global Routing Prefix, dann die Subnet-ID, das gehört logisch zusammen, und hinten die Interface-ID. Die Subnet-ID ist Teil des Präfix. Das ist einfach eine Festlegung im IPv6. Was bedeutet Präfix oder Prefix und wie lang ist er? Das RFC 8415 sagt da was ganz Witziges zu. Prefix, die ersten Bits einer Adresse oder einer Gruppe von IP-Adressen, die die gleichen ersten Bits haben. Es ist nicht ganz so trivial, wie es klingt, aber es ist schon mal sehr witzig. Prefix Lengths entspricht in etwa dem NetMask. Wer das noch kennt, rest in peace, eine alte Darstellungsweise, die durch CIDR abgelöst wurde, beschreibt aber die Anzahl der Bits in einem Präfix. AVM hat da was Schönes zugeschrieben. AVM hat übrigens sehr verständliche Dokumentationen, kann ich nur empfehlen, zu IPv6. Der Internetanbieter weist dem Endkunden Subnetze zu. Die Subnetze müssen mindestens 64er Größe haben. Das heißt, das Präfix darf höchstens 64 Bit lang sein. 64, 64, immer. Es kann auch kürzer sein, dadurch vergrößert sich das Subnetz. Das haben wir ja hier, dass wir sagen, das ist im Hellgrün hier, das kann länger oder kürzer sein. Alles zusammen sind dann die 64 Bit. Man kann das also variieren, wenn man das subnetten will. Die Präfixvergabe, Präfix-Delegation, komme ich noch drauf, ist ein Teil von DHCPv6, technisch zumindest. Bei einer Präfixlänge von 64 Bit stehen die restlichen 64 Bit, das was hier rot ist, für den sogenannten Interface-Identifier zur Verfügung. Ja, logisch. Eigentlich genau das Gleiche, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Präfix und Interface-Identifier bilden zusammen die vollständige IPv6-Adresse. Klingt logisch, ist es auch. Im Subnetting, ich gehe jetzt einfach mal kurz auf Subnetting ein, für den einen oder anderen ist das vielleicht interessant. Also der Aufbau, das Subnetz ist vorne im Präfix, ist Teil des Präfix drin. Das ist so definiert. Ein Subnet ist ein Netz innerhalb eines Netzes, um logische IPv6-Subnetze zu schaffen. Durch Subnetting werden die unterteilten Netze, werden die unterteilten Teile des Netzes zu Subnetzen. Bei IPv6 werden Subnetze nicht gebildet, um Adressen zu sparen. Also falls irgendjemand in der Berufsschule oder bei der IHK was anderes hört, nein, das RIPE sagt ganz klar in seinen Bestimmungen, Subnetze werden nicht gebildet, um Adressen zu sparen. Das hat ganz klare Auswirkungen. IPv6 Subnets gemäß RIPE 64er Subnetze vergeben. Das heißt, every Subnet should be a 64. RIPE Basic IPv6 Training Course. Zeige ich gleich noch, gibt es wunderschöne Unterlagen. Das heißt, man geht hier hin, ich versuche das jetzt mal hier mit dem, hier für den Stream sieht man nicht das, was ihr hier seht. Man geht also hier bei der 64 geht man hin und zählt hier von 0 bis F hoch und dann weiter. Und hat damit also keine verschiedenen gefusselt großen Netze mehr, weil, wir haben gesagt, dass wir Subnetze nicht bilden, um Adressen zu sparen, sondern um logische IPv6-Subnetze zu bekommen. Das heißt, der ganze Legacy-Hassle um das Subnetting vereinfacht sich deutlich. Adressvergabe, da kann ich mir natürlich auch einen kleinen Seitenhieb nicht sparen. Und zwar war die ursprüngliche Idee, dass alle Netze, die vergeben werden, zum Beispiel vom Provider, wenn du also ins Internet connectest und dein Provider gibt dir eine Adresse, also den Netzwerkanteil, der hintere Teil ist deine Sache, der vordere, der Netzwerkanteil, dann solltest du nach RFC 3177 immer einen 48er Block kriegen. Dann hast du 65.000 Subnetze frei. Sollte jeder haben, hurra. IPv6, wir sind endlich in der Welt angekommen, es gibt keine knappen Adressen mehr. Du hast einen logischen Aufbau, jeder bekommt so viele Adressen, dass er niemals im Rest seines Lebens die alle verwenden kann. Du kriegst auch bei einer Siemens, wirst du Probleme haben, 65.000 Subnetze überhaupt nur assignen zu müssen. Das ist natürlich absolut genial. Leider gibt es dann auch Leute, die das nicht verstehen. Das ist dann im RFC 6177. Für mich persönlich ist das so ungefähr das Peinlichste, was Geronten da jemals abgeliefert haben. Die haben gesagt, nee, verstehen wir nicht. Und bei IPv4 brauchen wir das ja auch nicht. Und machen wir nicht. Nee, ihr kriegt keine 48er. Und da haben die gerade die deutschen Provider natürlich gesagt, ja, coole Sache. Wir assignen nur 56er-Netze, was offen gestanden für alle eigentlich groß genug ist. Und wenn du was Richtiges haben willst, dann musst du dafür bezahlen. Also das alte Modell mit Geld. Ihr könnt diese ganzen RFCs nachlesen, das ist teilweise wirklich interessant. Steht auch sehr viel mehr drin, als man kurz eben referieren kann. Ich möchte bei den IPv6-Begrifflichkeiten auf etwas hinweisen. Wir haben Adressen, wir haben Scopes und wir haben Medium. Und zum Beispiel bei Link ist das eine schwierige Sache. Link wird nämlich für alles Dreies benutzt. Und da möchte ich einfach mal kurz vorstellen, ein paar Begrifflichkeiten. Wenn man die sauber verwendet, das hilft unwahrscheinlich. RFC 8415 zitiert also zur Definition der IPv6-Begriffe. IP ist Internetprotokoll Version 6. Ja, was sonst? Das ist schon mal gut. Link, Medium, das heißt zum Beispiel Ethernet. Verbindungsschicht Layer 2. Wir sind also im Hardware-Layer. Wir sind wirklich da, wo die Kabel zusammengesteckt werden können. Unterhalb von IP Layer 3 nach dem OSI-Modell. Node oder Knoten, ein Gerät, das IP implementiert, kann verschiedene Netzwerkbauteile haben. Das heißt, es ist prinzipiell also eine Box, die IP hat. Host ist jeder Knoten, der kein Router ist. Also zum Beispiel eine ganz normale Desktop-Maschine wäre also auf jeden Fall schon mal ein Knoten. Neighbor, an derselben Verbindung angeschlossener Knoten. Router, ein Knoten, der nicht explizit an sich selbst gerichtete IP-Pakete weiterleitet. So schön einfach kann man die Welt definieren. Ich finde diese Definitionen ganz hervorragend, weil man wirklich damit arbeiten kann und weil man ganz klar sagen kann, was man meint und was man nicht meint, um das genau zu kategorisieren, wovon man spricht. Jetzt kommt zum Beispiel die Schnittstelle oder Interface, die Anbindung eines Knotens an eine Verbindung. Das heißt, da, wo du das mehr oder weniger physische Kabel reinsteckst, das ist dein Interface. Und die Adresse ist ein IPv6-Layer-Identificator für eine Schnittstelle, nicht für die Box. Die Box kann ganz viele Schnittstellen haben. Wir haben ja gesagt, die kann ganz viele Netzwerkbauteile haben. IPv6-Layer-Identificator für eine Schnittstelle oder eine Gruppe von Schnittstellen. Ich habe hier ganz klein unten rechts so eine typische Darstellung, wo also ganz viel, weiß, kann man nicht lesen, braucht man nicht lesen. Man sieht einfach, es gibt ganz viele verschiedene Schnittstellen, es gibt verschiedene Adressen für eine einzige Box. Das war in den 16 natürlich anders, da brauchte man das noch nicht. Hier habe ich jetzt oben markiert durch dieses Symbol einfach was mitgebracht. Ein Begriff, den hört man öfter, verwendet ihn fast nie und hat ihn absolut noch nie verstanden. Da gibt es so ein paar, da will ich ganz kurz drauf eingehen. DUID, DHCP Unique Identifier für einen DHCP-Teilnehmer. Das heißt, jeder DHCP-Client oder Server hat genau eine weltweit eindeutige DUID. IPv6 geht gerne immer auf den Weltscope. Ne? DHCP-Server verwenden DUIDs, um Clients zu identifizieren. Und wesentliches Merkmal, DUIDs ändern sich nicht mit der Zeit. Das kann man jetzt im RFC 8415 mal schön nachlesen. Im Folgenden noch so eine Information, wo ich gar nicht im Detail drauf eingehe. Der Header-Aufbau, das ist dann meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Hardcore. Also der Aufbau des IP-Headers wird also beschrieben im RFC 8200, Sektion 3, IPv6, Header und folgende. Diese Tabelle ist jetzt hier vom RIPE, also wer sich die online aufruft, kann da gerne mal nachgucken. Ich gehe jetzt nicht auf den Header ein, das ist mir einfach zu technisch zu kompliziert. Das, denke ich, hat auch keinen großen Mehrwert. Was typisch ist für IPv6, ist, dass man eine Vielzahl von IPv6-Adressen hat. Man hat also, ich habe es hier ein bisschen markiert teilweise, man sieht also hier verschiedene Schnittstellen, diese ENP2S, das ist also ein Ethernet-Kabel zum Internet und unten hier die rot markierte. Das ist mal ein bisschen exotisch. Das ist also ein USB-verbundenes Modem. Es gibt also die verschiedensten Schnittstellen an der Box. Und jede von denen hat ganz viele Adressen. Und das ist das Witzige, was IPv6 eben bietet. Du hast ganz viele Adressen. Du kannst dir die aussuchen, die du benutzen willst. Sie sind alle gültig. Und da kommt dann noch, dann kommen dann hier verschiedene Typen, hier das, was vorne grün markiert ist, die fangen zum Beispiel mit einer 2 an, da gehen wir gleich nochmal da ein, das sind global gültige Adressen. Dann haben wir hier eine FE80 relativ weit unten in der Mitte, das ist eine sogenannte Link-Adresse. Dann haben wir, wenn wir da noch weiter nach dem Markierten gucken, wir haben hier was mit deprecated. Deprecated heißt, diese Adresse ist eigentlich nicht mehr gültig. Aber sie wird nicht einfach abgeschaltet und dir unter den Füßen weggezogen, sodass dein Prozess zusammenbricht. Sie gilt so lange, wie sie noch benutzt wird. Erst danach wird sie abgeschaltet. Und das ist eben was Geniales. Das kann man dann übrigens auch sehen, wenn man einen langlaufenden Server hat, der wo häufiger die Internetverbindung mit einer neuen Adresse versehen wird. Dann kann man also theoretisch bis zu 254 verschiedene Adressen auf seinem Interface haben. Hat man meist nicht, aber das Praktische ist halt, der bricht nichts ab. Obwohl sie eigentlich, und da kommen wir dann gleich noch auf die Lifetime, die ist jetzt hier nicht drin, die kommt auf der nächsten Folie dann. Wir haben also hier die verschiedensten Begriffe noch, da gehe ich teilweise drauf ein. Und wir haben natürlich hier auch ganz viele von diesen FD-Adressen in der Mitte, die sind meist farblich vorne nicht gekennzeichnet. Das sind die ULA-Adressen. Man hat also jede Menge. Sieht auf den ersten Blick erstmal unübersichtlich aus. Wir werden gleich sehen, das ist bei IPv6 immer so. Das sieht erstmal ganz wild aus und erstmal ganz komisch und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so, wenn man einen Moment drauf guckt, stellt man fest, das ist eigentlich ganz logisch. Kann man eigentlich herleiten, kann man aufleiten, kann man ableiten. Ist strukturiert, ist das immer gleich, ist es wirklich sehr schön aufgebaut. Hier sehen wir direkt noch was anderes für die, die es sehen können. Dieses FFFE, das ist in der Mitte. Da kann man also die MAC-Adresse draus bauen. Da komme ich gleich nochmal im Detail drauf. Gültigkeitsdauer. Wir bekommen also Adressen. Ganz unten, als letztes Beispiel, ist eine Valid Lifetime Forever, Preferred Lifetime Forever. Also gibt es auch. Und die anderen haben halt immer eine bestimmte Zeit, Valid Lifetime so und so viele Sekunden, Preferred so und so viel. Und wenn die Preferred um ist, dann sind sie deprecated. Und diese deprecated Adressen sind nach wie vor für den Prozess, der sie benutzt, gültig. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Sache. Und dann sehen wir hier auch schon ein paar mit temporary markiert. Das heißt, es gibt so eine Art Wegwerfadressen, die sind einfach nur temporär, die sind gültig, das sind vollwertige Adressen, aber sie kommen und sie gehen, so wie man das braucht. Das schauen wir uns gleich noch an. Und dann gibt es natürlich auch welche, die längerfristig gelten. Hier wieder aus dem Kapitel oft gesehen, selten verstanden, nie benutzt. CEDAR ist, glaube ich, noch am ehesten bekannt, Classless Interdomain Routing, RFC 4632. Specifies the number of bits to be used for routing. CIDR is the address assignment and aggregation plan. Das ist dieses /64, /128, /1 und so weiter. Löst die alte Netmask komplett ab, ist dann auch logischer zu benutzen. No prefix route. Den Begriff sieht man öfter. Versteht man nicht, was soll das eigentlich? No prefix route heißt kurz gesagt, der Kernel oder der Network Manager sollen an diesen Adressen keine Änderung des Prefix vornehmen. Das ist also eigentlich die einzige Kernaussage, die dieses Merkmal bringen soll. Bitte nicht dran rumfummeln, also nicht umgekehrt. Dann dieses MNG, kann man gar nicht aussprechen mit M vorne. Der Kernel soll also temporäre Adressen verwalten. Heißt das, die für die sogenannten Privacy Extensions von dieser Vorlage erstellt werden. Wer es genauer wissen will, RFC 3041 gibt da nochmal einen schönen Einblick. Und das ist jetzt ein sehr zentrales Ding, die Reichweite. Wir unterscheiden die Adressen im Wesentlichen nach Reichweite. Nochmal also zur Wiederholung. As currently defined, 64-Bit vorne, 64-Bit hinten. Vorne ist also der Netzwerkanteil, der aus der Welt normalerweise kommt und hinten der Hostanteil, der zum Interface gehört. Es gibt ganz viele Adressen und wenn man jetzt die Adresse und diesen sogenannten Scope, worauf wir gucken, wenn wir das kombinieren, dann haben wir die Reichweite. Und da haben wir im Wesentlichen drei, die wir unterscheiden können, drei Typen von Adressen, nicht so sehr von Reichweite, sondern von Adressen, Global. Die Global fangen immer mit 2 an, immer. theoretisch auch mit 3, aber 3 ist nicht vergeben, nur mit 2. Die heißen Global Unicast Addresses oder GUAs. Das ist ein Begriff, den sollte man sich merken. Der macht auch Spaß. ULA fängt immer mit FD an. Theoretisch spezifiziert als FC/7. Aus einem ganz bestimmten Grund kann es nur FD geben. Wer etwas anderes erzählt, hat nicht ganz verstanden, wie die aufgebaut ist. Macht aber nichts. Denn das ist die ULA. Unique Local Unicast Address. Die kann man benutzen wie eine private Adresse. Das ist quasi die im eigenen Burggraben. Die ist nur und wirklich nur im eigenen Netz gültig. Hier ist dann auch ein Link dazu, wo das definiert ist. Das ist nämlich kein eigenes RFC. Und dann gibt es die FE80. Da gehe ich gar nicht groß drauf ein. Das ist also der Link. Link, wir erinnern uns, ist das, was wir mehr oder weniger physisch zusammenstecken können. Die gibt sich das Netzwerkinterface immer selbst über den SLAG-Mechanismus. Ist für Status und Nachrichten. Es ist zum Beispiel nicht für einen Browser zu gebrauchen. Local Unicast läuft da drüber. Und wenn wir jetzt einfach uns nochmal angucken, diese Reichweite. Der Scope ist, ne, die, worauf gucken wir eigentlich, grenzt sich topologisch ab. Man kann also fragen, oder man kann darüber sagen, wo wohnen und arbeiten diese Adressen eigentlich? GUA, ULA, Link. Link ist nicht das gleiche wie Link Local, kommen wir noch. GUA, ULA und Link. Link ist das, was du quasi physisch reinstecken kannst. Kann ja WLAN sein, ist ja so ähnlich dann. FC 4291 sagt, IPv6 Adressen aller Art werden Schnittstellen zugeteilt, nicht Geräten. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das war in den 60ern nicht nötig. Da hatte ein Computer, hatte dann eine Netzwerkkarte, wahrscheinlich auch noch was größer, und da steckte ein Kabel drin für das Netzwerk. War nicht unbedingt jetzt 45. Das war ja wunderbar, das reicht, das ist toll. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das heißt, wir haben jetzt die Adressen an die einzelnen Schnittstellen. Ob das jetzt viele in einer Box sind oder nicht, das ist der eigenen Notwendigkeit unterstellen. Die ULA, Unique Local Unicast Address, nach RFC 4193, ist also quasi innerhalb unseres Burggrabens. Damit können wir innerhalb unseres Bereiches arbeiten, wie wir das für richtig halten. Und die GUA, das ist die Global Unicast Address. Da sind wir Teil der Welt. IPv6 geht typischerweise davon aus, dass wir Teil der Welt sind. Wir machen also nicht dieses Abschotten, wie es das teilweise im Denken auch mit dem Legacy-Internet so ein bisschen eingerissen ist. GUA, Global Unicast, weltweit eindeutige Adressen, vor allen Dingen nach RFC 3587 und 4291. Wir sind also Teil der Welt. Hier jetzt nochmal auf die Reichweite, nochmal, weil ich gesagt habe, Link Local, eine Darstellung, die das RIP vorbereitet hat. Hier in der Tabelle sieht man das. Die Link Local Adressen haben als Scope Link. Das sind so Sprachweisen, das sind übrigens die FE80 hier, sieht man ja. Das heißt, diese Link Local Adressen, Medium Scope Address, ne? Wir haben also eine Dreifachverwendung des Link-Begriffs. Nicht verwirren lassen, einfach gucken, was ist die Frage, worum geht es. Von Natur aus sind alle Adressen global. Was heißt das eigentlich? Global Unicast fängt mit 2 an und hat als Scope global. Ja, haben wir schon gesagt. Das ist eigentlich auch logisch, das sind die weltweiten Adressen. Und Unique Local, also die bei uns zu Hause, die mit FD anfangen und ein /8 als CIDA-Notation haben, die sind global. Wie kommt das? Die müssen tatsächlich auch weltweit eindeutig sein, obwohl nur wir sie verwenden dürfen. Du darfst sie nicht rausrouten, trotzdem müssen sie global eindeutig sein. Und das ist eben so ein bisschen das Problem mit diesem Link, dass wir also fragen müssen, Scope, Address, Hardware, Kommunikationseinrichtung oder Medium über das Knoten auf der Verbindungsschicht. Ja, sind wir hier weiter unten im Data Link. Das heißt, der Schicht unmittelbar unter IPv6 kommunizieren können. Der Link. Beispiele sind Ethernet, auch Tunnel und die Link Local Address. Diesen Begriff, den kennt man meistens viel besser als einfach nur zu sagen Link. Nach RFC 8415, RFC 8200. An IPv6 Address having a Link Only Scope. Das heißt, der Scope dieser betrachtete Bereich, wohin ich will, indicates by having the prefix FE80. Auch logisch, das sind immer die gleichen Präfixe. Man erkennt also von Weitem schon, worüber rede ich eigentlich? Ist das eine ULA, ist das Global? Ich sehe es direkt an der Adresse und das ist ganz von Weitem zu erkennen, ohne dass ich nachgucke, worum es sich im Detail handelt. That can be used to reach neighboring nodes. Neighbor hat mal gesagt, alles, was du zusammenstecken kannst. Attached to the same link. Every IPv6 interface on which DHCPv6 can reasonably be useful has a link local address. Gehen wir nicht näher drauf ein, aber es ist schon mal witzig, dass das so in diesen drei Kategorien überhaupt eindeutig, dauerhaft festgelegt ist. Das heißt, diese zwei Präfixe, haben wir gesagt, unterscheiden sich nach Scope. Wir haben die ULA, den ULA-Präfix, wo kommt der denn überhaupt her? Der ULA-Präfix kommt von unserem lokalen Router über das Autoconfig-Announcement. Hier in dem Beispiel habe ich auf der rechten Seite von einem OpenWRT-Router und links von der Fritzbox einfach mal reinkopiert, wo man das zum Beispiel mal finden kann, wo man das einstellen kann. Dieser ULA-Präfix, wir haben gesagt, das ist in unserem Burggraben, das heißt, wir definieren das, wir schreiben dort selber diesen ULA-Präfix rein. Dann wissen wir ihn, dann kennen wir ihn und, auch nicht zu unterschätzen, in größeren Netzen, wir können also ein beliebig großes Netz, können wir die ULAs im Sekundenbruchteil einfach ändern. Und das ist natürlich auch eine ganz smarte Geschichte. Die GUA, Global Unicast Address, kommt über die Prefix Delegation vom Provider. Durch DHCP V6, siehe RFC 4779, das heißt vom Provider wird uns diese GUA gegeben. Jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Zielgebiete der Adressen abheben. Das sind einfach Begriffe, die hört man immer wieder und das ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen einordnen kann. Unicast an genau ein Ziel. Eine Adresse, eine ganz bestimmte Schnittstelle. Ein IPv6 Unicast Address refers to a single interface. Das heißt, Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ich weiß ganz genau, ich will auf diesen einen Punkt verbinden. Anycast zu einer Schnittstelle von einigen Maschinen. Meist die Routing naheliegendste Schnittstelle. Und Multicast zu allen Schnittstellen auf etlichen Maschinen. Das ist eigentlich erläuterungsbedürftig, das ist auch hochinteressant, weil das bei IPv6 sehr eindeutig und sehr smart gelöst ist und auch nicht trivial. Deswegen kann man das in RFC 4291 einfach mal nachlesen. Was es definitiv nicht mehr gibt, ist Broadcast. Existiert nicht mehr. Das heißt, dieses Problem mit Broadcast-Stürmen, mit irgendwie sich gegenseitig zuspammen aus Versehen und so weiter, existiert in dieser Form einfach gar nicht mehr. Hier haben wir jetzt noch was zur Begrifflichkeit. IA, das findet man halt auch oft, versteht selten und braucht es auch nicht besonders oft, ist aber ganz witzig. An Identity Association is a construct through which a server and a client can identify group, das ist der interessanteste Teil, and manage a set of related IPv6 addresses or delegated prefixes. IA is auch a collection of leases assigned to a client. Spring ein Stück runter, each AI holds one type of lease, currently defined as three. Es gibt also genau drei, die definiert sind. IATA hat temporäre Adressen. Da kommt das T her. T ist temporär. IANA holds non-temporary addresses. Also einfach einmal umgekehrt. N ist non-temporary. Temporary, non-temporary. Und der dritte Typ, IAPD holds delegated prefixes. Prefix delegation. Wir sind wieder beim ganz wichtigen Punkt. 8415. Und each AI has a unique identifier, the IAID. Gut. Das ist dann in sich schon mal halbwegs logisch. Andere zwei Begrifflichkeiten, die man relativ häufig findet im Zusammenhang mit IPv6, ist stateful und stateless. Was heißt das? Wir haben drei stateful addresses, Address Types haben wir definiert. IANA, Identity Association for Non-Temporary Addresses, da ist es wieder. IATA, Identity Association for Temporary Addresses, nach den angegebenen RFCs, und IAPD, Prefix Delegation, provided by DHCP V6. Das heißt, das DHCP V6 ist einfach der technische Lieferant. Viel mehr macht es dann nicht. Das ist also auch ein bisschen anders als beim Legacy IP. The router connects to the DHCP V6 of the ISP. Das heißt, er geht wirklich zum ISP hin und fragt dort nach einem Prefix. Das ist ganz interessant. Es ist nicht komplett neu, aber von der Vorstellung, es holt sich also von dem Provider diesen Netzwerkanteil der Adresse. Stateless, also ohne zu wissen, was der Status des Nehmenden zum Beispiel ist, wird durch SLARC hergestellt. SLARC, kommen wir nochmal. Stateless, auch automatically computed addresses, so heißt es im IPv6 How-To vom Peter Bieringer. Address Auto Configuration SLARC. Host takes steps to generate a link local address. Das heißt, der Host selber, der generiert die Adresse. Generate global addresses via stateless address configuration und duplicate address detection. Das heißt, es wird festgestellt, haben wir Adressen mehrfach im Netz. Das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Was heißt Netz? Wir haben ja noch gar kein Netz. Wir bauen selber eine Adresse auf, ein Gerät, was eigentlich nur an Strom angeschlossen ist, aber noch gar kein Netzwerk kennt, gibt sich selber Adressen. Und das ist etwas Interessantes Neues. Du brauchst also kein drittes Gerät, irgendeinen DHCP-Server oder sonst irgendwas. Die Schnittstelle gibt sich selber eine neue Adresse. Kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Wir haben hier nochmal eine Begriffseinordnung, Begriffe, die man ständig sieht und dann nicht weiß, wo gehören die eigentlich hin. Neighbor Discovery Protocol verwendet ICMP V6 und Multicast, findet weitere verbundene IPv6-Geräte on the link, also dort, wo das Kabel reinpasst, und überwacht die Erreichbarkeit. Coole Funktion. Neighbor Solicitation and Advertisement Messages, wo gehört denn das eigentlich hin, sind Teil von und beschrieben in der Neighbor Discovery Protocol. Da kann man es dann also finden, wenn man es mal sucht. Und Duplicate Address Detection, sehr cooler Mechanismus, ist beschrieben also im Appendix A von RFC 4862 erweitert durch und so weiter, benutzt Neighbor Solicitation und Neighbor Advertisement. Einfach nur mal, um das einzukategorisieren, wo man das wiederfindet, wenn es vielleicht doch mal interessant ist. Was war denn das jetzt mit diesem SLARC? Stateless Address Auto Configuration. Auto baut sich also selber seine Adresse. IPv6-Hosts konfigurieren sich automatisch selbst. Wenn sie mit einem IPv6-Netzwerk verbunden sind, also erstmal sind sie es nicht, dann konfigurieren sie sich selber. Und wenn sie mit einem Netzwerk verbunden sind, verwenden sie das Neighbor Discovery Protocol über ICMPv6-Router Discovery Nachrichten, um die Eindeutigkeit aller Adressen auf dem Link sicherzustellen, weil wenn ein Gerät sich eine Adresse gibt, weiß es ja noch nicht, ob die vielleicht konflikten könnte. Das wird in dem Moment, wo ein Connect hergestellt wird, wird ein Konflikt aufgelöst. Was diese Auto-Configuration also macht, der Auto-Konfigurationsprozess umfasst also die Erzeugung einer Link-Adresse und die Erzeugung von globalen Adressen durch Stateless Address Auto-Configuration, globale, nicht lokale, globale, und die Duplicate Address Detection, um die Eindeutigkeit der Adressen wirklich sicherzustellen. Die zu Stateless noch, die ICMPv6-Nachrichten stammen vom Gerät selber und werden für die automatische Konfiguration oder automatische Konfiguration ist lokal, ne? Oder zur Kontaktaufnahme mit dem DHCP-Server beim ISP draußen verwendet, um eine globale Adresse geleast zu bekommen. Klar, eine globale Adresse brauche ich dann auch von einer Stelle, die das soweit im Griff hat. Wir haben also jetzt ganz viel über das Zuweisen von Adresspräfixen, von Netzwerkteilen. Gibt es auch welche ohne? Es gibt zwei, die es nicht haben. Adressen, die ohne besonderen Präfix auskommen, gibt es eigentlich nur zwei. Das ist die Local-Host-Adresse. Also die 0000000 und die 1 ganz hinten und die Unspecified Address. Im Prinzip auch nichts Neues, einfach eine Serie von Nullen auf jedem Platz. Das sind also die einzigen Typen, die keinen besonderen Präfix haben. Wie ist denn das jetzt mit den statischen Adressen? Ist ein schwieriges Thema mit den statischen Adressen. Ich werde jetzt einfach mal den Ablauf kurz vorstellen, wie das im IPv6-Netz ablaufen wird. Nach 3633, der Mechanismus der Prefix Delegation ist für die Weitergabe eines langfristigen Präfixes von einem delegierenden Router an einen anfordernden Router über eine Administrationsgrenze, also zum Beispiel zwischen deiner Fritzbox und dem ISP, das ist dann wirklich eine Administrationsgrenze, gedacht, wobei der delegierende Router keine Kenntnis über die Topologie der Verbindungen in dem Netz benötigt, dem die Präfixe zugewiesen werden sollen. Was heißt das? Das heißt, dein ISP braucht nichts davon wissen, was du mit dieser Adresse, mit diesem Netzwerk machst, wie du das machst, das geht ihn nichts an. Er braucht es auch gar nicht wissen und er weiß es nicht. Das ist schon mal eine super Sache von der Idee her. Herkunft und Zuweisung von statischen und dynamischen Adressen. Statische, dynamisch haben ja scheinbar gar nichts mit zu tun, miteinander zu tun. Woher? Statische und feste IPv6-Adressen werden vom Provider geleast. Das ist nicht deine, du bekommst sie vom Provider. Statische Adressen kommen direkt vom Provider aus dessen Adressvorrat PA Assignment. PA ist Provider Address. Provider Address Assignment über die Prefix Delegation. Das heißt, der hat seinen Adresspool. Dein Router fragt, kann ich eine haben? Und dann kommt eine global gültige Prefix Delegation Adresse da an. Es gibt noch einen anderen Mechanismus. Aber das ist wichtig, einfach zu wissen. Es kommt aus dem Pool des Providers. Wenn du also einen Provider wechselst, hast du natürlich dann irgendwie aus einem anderen Pool. Ist logisch. Wie geht das? RFC 3769 sagt also statische und dynamische Zuweisung über Prefix Delegation. Der Mechanismus für die Delegation von Prefixen sollte eine dauerhafte, statische Vorabzuweisung von Prefixen. Das heißt, du kannst, wenn du deinen Vertrag machst, kannst du vorher schon sagen, ich möchte die und die Adresse auf ewig von dir geleast haben und genau diese, eine feste Adresse, wie man das so nennt, ich möchte genau diese haben und auf der anderen Seite eine automatisierte, möglicherweise kurzzeitige, bedarfsgesteuerte, dynamische Zuweisung von Präfixen an einen Kunden. Das ist diese dynamischen Adressen, wenn man DSL hat, kennt man das jedes Mal, wenn man connected, hat man eine andere. Und was ist das Geheimnis? Es ist ein und dasselbe. Das ist das Witzige daran. Das ist ein und dasselbe. Das eine ist nur längerfristig geleast und das andere ist kürzerfristig geleast. Der Mechanismus und der Rest ist komplett dasselbe. Bietet natürlich dem Provider die Möglichkeit, dir für den einen Typ, den du unbedingt haben willst, mehr Geld abzuknüpfen. Aber sonst ist das technisch genau dasselbe. Private Adressen im engeren Sinne gibt es nicht. Es gibt aber was Besseres, nämlich die SLAC-Adressen. Die ULA-Adressen vor allem, das ist also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Dann gibt es etwas sehr, sehr Spezielles, die Pseudo-Random Global IDs nach RFC 4193, Sektion 3.1, plus Host-Anteil hinten. Das ist für Sonderfälle wie WireGuard in Tunnel-Adressen. Ganz spezielles Ding, zeige ich gleich auch noch eine kurze Folie dazu. Und dann gibt es noch was ganz Witziges, PI, Provider Independent Assignment. Ich habe die ganze Zeit gesagt, die Adresse kommt von deinem Provider, die kommt vom ISP, die bekommst du geleast. Das ging früher auch nicht anders. Und jetzt gibt es noch etwas anderes, Provider Independent Address Assignment. Das heißt, hier wird ein ganz spezieller Block von Adressen, der hat auch einen ganz spezifischen Präfix, der wird für PI Assignments reserviert. Was tut das? Das gibt dir die Möglichkeit, zu einer eigenen, nicht vom ISP, zu einer eigenen, statischen, festen IPv6-Adresse. Die gehört dir dann und niemand sonst. Das ist deine eigene PI-Adresse, der Provider Independent. Das ist der Gag in dem Namen. IPv6-Provider Independent PI Assignment. Das ist also ein eigener Block. Normalerweise geht das ja hierarchisch runter. Die IANA kümmert sich um die generelle. Die Regional Internet Registries haben quasi die Kontinente jeweils unter sich, verteilen da Adresspools an die LIRs, Local Internet Registries. Das sind dann zum Beispiel Provider. Das sind dann aber auch größere Organisationen, die also ihre Adressblöcke zugewiesen bekommen, klassischerweise 48er natürlich. Und nicht aus dem unteren Teil, sondern aus dem aus dem Regional-Teil, aus dem oberen Teil, wird also ein Teil rausgenommen für die PIs. Das sind wirklich Adressen, die dann dir selber zugewiesen sein können. IPv6 Provider Independent Assignment über LIR, das ist der Mechanismus, immer, ist so vorgesetzt, vorgeschrieben, und ein LIR kennen wir vielleicht, CCCEV ist ein LIR. RIPE sagt, if you're not a RIPE NCC member, kann jeder werden, kostet dann halt Geld, and you need an IPv6 prefix for your network, you can receive a provider independent assignment. More information on how to request an IPv6 PI assignment is available here. Ich habe das hier zitiert, kann jeder mal reingucken. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, wie sieht es denn aus, wenn ich das haben möchte. Und das RIPE hat mir dann geschrieben, I can guarantee you that we do have many LIRs who have many natural persons. Natural persons, das heißt also Leute wie du und ich, ganz normale Personen, keine Organisation, nichts mit Geld, sondern ganz normale Privatleute, natural persons as their customers. And these natural persons also have IPv6 PI assignments registered to them. Nicht zum Provider, zu dir selber. Das ist der Gag deiner eigenen persönlichen IPv6-Adresse. Registered to them via the sponsoring LIR. Das heißt, du brauchst einen LIR, um einfach diese Adresse zu bekommen. Da musst du dann irgendwie 20 Euro zahlen oder sowas als Verwaltungsgebühr. Aber mein Problem ist jetzt, dass alle von diesen Local Internet Registries ausgesprochen zurückhaltend, sehr, sehr zurückhaltend, kooperativ bei Anfragen danach waren. Auch der CCCEV, wenn da also jemand jetzt zuhört, der die Sachen verwaltet, der sich damit auskennt, wäre ich also für Hinweise sehr dankbar, wie ich als Privatperson, wie wir im Club in unserem ERFA als einzelne Personen tatsächlich das dann bekommen, weil eine eigene IPv6-Adresse, die wirklich dir und nicht dem Provider, die dir zugewiesen ist, die du also mit dir selber mitnimmst, ich finde das eine ausgesprochen interessante Idee, kann man eine Menge mitmachen. Hier jetzt mal kurz der Hinweis drauf, wie war denn das mit dem WireGuard? Bei dem WireGuard brauchst du also Internet-Adressen und die müssen weltweit gültig sein. Aber die weist dir ja keiner zu. Du bekommst sie ja nicht von deinem Provider, der hat mit deinem WireGuard überhaupt nichts zu tun. Und du selber kannst ja keine globale Adresse assignen. Du weißt ja nicht, was global alles los ist. Hast ja keinen Überblick, oder? Genau. Und die Lösung ist jetzt einfach zu sagen, ich mache einen Mechanismus, der eine absolut einmalige, weltweit einmalige Adresse erzeugt, die ich zum Beispiel im WireGuard-Tunnel verwenden kann. Da gibt es also ein eigenes RFC, das 4193 dazu. Und das sagt also bitte nicht selber irgendwie was wursteln, sondern genau diesem RFC folgen. Ich habe hier oben auch direkt nochmal eine Adresse aufgeschrieben von einer sehr schönen Beschreibung. Ich finde die ganz hervorragend auf DigitalOcean, die ist auch verfügbar. Ist ja egal, für welche Distribution die ist, dass einfach mal genau beschrieben ist, was ist gemeint, wie geht das? Da kann also jeder mal sich wirklich anschaulich klar machen, was da eigentlich gedacht ist, warum das so geil ist, warum das einfach eine einmalige Adresse erzeugt und wie das geht und wofür das gut ist. Die Idee ist, dass ich also einfach das Datum und meine EUI64, also hinten den Teil vom Host, dass ich die hashe. Dann trenne ich also 10 Zeichen, 40 Bits. 40 Bits, hexadigital, 2 Digits sind 1 Byte. Trenne also 10 Zeichen von hinten ab, ergänze die durch ein FC. Dieses FC, da muss ich aber das eine Bit für das L noch ergänzen, das gibt also dann ein FD. Wir sind übrigens bei dem gleichen FD wie vorhin auch, wo ich gesagt habe, es gibt kein FC. Dieses FD ist immer zwingend. Es kann kein FC geben. Hinten ergänzt um die Subnet-ID. Ja gut, also da nehmen wir natürlich 0000, weil wir werden ja im Tunnel werden wir keinen Subnet mutmaßlich vergeben. Kann man aber. Es geht. Und dann formatieren wir das einfach um. Wir setzen also den berühmten Doppelpunkt dazwischen. Und dann haben wir also zum Beispiel in meinem Beispiel hier aus FD 6266 wird dann FD 62 Doppelpunkt 368B Doppelpunkt 00 CA Doppelpunkt 000. Die haben wir da selber reingesetzt. Das ist der 64er Teil vorne. 64, 64, immer logisch, immer einfach. Und hinten, ja, hinten den Hostanteil, das ist eben die EUI 64 von der Schnittstelle. wenn wir mehrere Schnittstellen haben, können wir uns auch eine aussuchen, weil die Idee ist, eine absolut einmalige Adresse zu erzeugen. Es muss nicht präzise genau für diese Schnittstelle in dieser Box sein, falls diese Frage jemals aufkam. Es gab mal jemanden, der wollte das gerne mal wissen. Nur dann tun wir halt die Adresse hinzufügen. Nochmal kurz als Recap. Wir unterscheiden also diese zwei Präfixe nach Scope. ULA ist der Präfix vom lokalen Router, zum Beispiel unser Fritzbox oder unser OpenWRT. Autoconfig Announcement gibt uns unsere eigene ULA. Und die GUA ist der Prefix Delegation vom Provider. Das heißt, es kommt über DHCP V6 nach RFC 4779. Kommt das zu uns? Ich habe hier einfach hier drunter mal, ich hoffe, es ist erkennbar, einfach ein paar Beispiele. Das grau hinterlegte ist also die typische ULA, FD irgendwas. Und die mit zwei anfangen, fangen immer mit zwei an, die mit zwei anfangen, ist die GUA. Wie funktioniert denn das eigentlich vom Ablauf? Wie kriege ich denn überhaupt jetzt diesen Präfix? Wo kommt der überhaupt her? Präfix Delegation erzeugt eine GUA. Ja, wenn man einen kurzen Moment drüber nachdenkt, ist es eigentlich logisch. Das heißt, wenn dieser globale Adressteil von unserem Provider kommt, erzeugt er automatisch eine GUA. Er kann keine ULA erzeugen, da machen wir den Präfix nämlich selber. Also keine ULA, kein Link aus einer Präfix Delegation. Hier haben wir dieses immer klar strukturierte Ableitbare drin. Wo kommt er her? Verteilung der Prefix Delegation Adresse vom Provider an das eigene CPE, automatisch gemäß 3769. CPE ist so Lingo für deine Plastikbox zu Hause, wo Routerfunktion und so weiter drin ist. Von der Idee hier nochmal ganz einfach aufgezeichnet. Der Provider sitzt da draußen, hat also seinen Point-to-Point-Link zu deiner Fritzbox, nennen wir es mal CPE. Und hinter dem CPE sind also die verschiedenen Customer Networks, also deine internen Netze, deine internen Rechner und so weiter. Da kommt das her. Wenn wir das jetzt benutzen wollen, wir hatten ja ursprünglich gesagt, wir wollen uns auf eine entfernte Maschine verbinden. Wir wollen das also benutzen. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn tun, um das benutzen zu können? Wir müssen also dem Internetmodem-Router, Fritzbox nehme ich hier immer, weil funktioniert gut, kenne ich, habe ich, ist aber nicht darauf festgelegt, natürlich nicht. Prefix Delegation einschalten. ICMP V6 einschalten ist bei IPv6 eigentlich immer zwingend. Aus irgendwelchen unverständlichen Gründen, dass es manchmal nicht einschaltet. Das ist anders als bei Legacy-IP. Brauchst ICMP V6, solltest du immer einschalten, weil es einfach zwingend ist für verschiedene Grundfunktionen. Und dann brauchst du natürlich die Firewall-Freigabe nur für die Prefix-Delegation-Gasse. Das heißt, für diese eine Adresse, wenn du auf diesen einen Netzwerkteil referierst, von außen reinkommst, möchtest du natürlich nur, dass dieser eine Teil freigegeben ist und nicht alles Mögliche. Das wollen wir machen und hier habe ich also ein paar Screenshots einfach von dieser typischen Fritzbox-Konfiguration hier. Wir sehen hier unten Ping 6 freigeben. Ping 6 ist da irgendwie leicht verunglückt für ICMP V6. Und Firewall für delegierte IPv6-Präfixe dieses Gerätes. Wenn ihr jetzt losgeht zu eurer Fritzbox zu Hause und guckt, wo könnt ihr denn diese Portfreigabe für die Prefix-Delegation-Gasse machen? Das muss da unter Ports stehen. Nein, es steht natürlich nicht unter Ports, es steht unter IPv6. Aber gut, so sind sie irgendwie alle, vielleicht ist das ein bisschen später. Das sind die Schritte, die ich brauche, zusammen mit dem, hier sieht man es, DNS-Server und IPv6-Prefix IAPD. Da ist übrigens dieser IAPD für Temporary, Non-Temporary und Prefix Delegation, diese drei Typen. Da haben wir sie wieder. Einschalten, dann funktioniert das auch, dass die PD-Adresse wirklich vom Provider geholt wird und korrekt reingeschafft wird. Das heißt, die Prefix Delegation ist nach 3633, die Prefix Delegation Options bieten einen Mechanismus für die automatische Weitergabe von IPv6-Präfixen unter Verwendung des DHCP. RFC 8415, Delegating Router. Der Router fungiert als DHCP-Server und antwortet auf Anfragen nach delegierten Präfixen. Und wie wir schon gesehen haben, jeder kann das machen, das brauchst du nicht extra bezahlen, das ist grundsätzlich immer im Standard mit drin. Jede Adresse oder jedes delegierte Präfix, das dem Client zugewiesen wird, hat eine vom Server festgelegte bevorzugte und gültige Gültigkeitsdauer. Die kleine Schwierigkeit ist da absichtlich drin, wir hatten noch am Anfang gesehen, es gibt eine vorgesehene Dauer und eine maximale Dauer. Das heißt, wir haben da zwei Dauern, aber weggezogen wird sowieso keiner. Womit kann ich das machen? Mit jedem Gerät. Der Mechanismus der Prefix Delegation sollte auf jeder Hardware-Link-Technik zwischen PE, also Provider-Equipment, und CPE funktionieren, CPE deine Box zu Hause, und unabhängig von der Hardware-Technologie sein. Der Mechanismus muss auf gemeinsam genutzten Verbindungen funktionieren. Das ist in RFC 3769 vorgeschlagen. Das heißt, da kann dann kein Provider sagen, ach nö, kein Bock drauf. Wie lang ist er? Delegation of prefix of lengths between 48 and 64. Haben wir vorhin gesehen, wegen dem Subnetting und so weiter. Das ist also die gleiche Range. Ursprünglich waren nur 48er vorgesehen, weil das dann logischer ist. Dann ist das Subnetting oder was immer du da machen willst, dein Teil, ist nicht ganz so umgesetzt. Länge im weitesten Sinne. Klassisches IPv6-Subnetting ist natürlich auf dem Rest immer möglich, wenn der eigentliche Global Routing Prefix kleiner als 64 ist. Ich habe hier unten einfach mal ein Beispiel, wo ich es ein klein bisschen anders farblich markiert habe, dass ich also nur die beiden letzten nehme. Dann nimmst du die beiden letzten vom 56er und hinterm 56er hast du dann also noch zwei, um deine Subnetze oder was auch immer aufzubauen, deine Sache. Nach Maßgabe des RIPE bitte immer nur komplette 64er Subnetze verwenden. Also Prefix beschaffen, hier mal ein paar halbwegs praxisgerechte Beispiele. Da oben ist ein Beispiel, wie das dann in der Fritzbox zum Beispiel gerne mal aussieht. Das ist nicht die gleiche Adresse wie der Router selber. Das ist eine eigene Adresse. Das heißt, nach RFC 3633 kommt das vom Provider in dein Netzwerk rein und du kannst es dann verwenden. Er weiß nicht, was du damit machst. Und diese Präfix-Delegation-Adresse wechselt natürlich. Erfahrungsgemäß ist es so, bei DSL wechselt die oft, also jedes Mal, wenn du connectest, kriegst du eine neue Präfix-Delegation-Adresse. Ist ja nicht schlimm, es wechselt halt häufig. Und bei Glasfaser und bei Kabel, also DOCSIS, ist es meiner Beobachtung nach so, dass es fast nur wechselt, wenn die im Backbone irgendwas ändern, irgendwelche Ports umstellen, irgendwelche Hardware austauschen, also selten. Die kann also über viele Monate kann die gleich bleiben. Bei GSM weiß ich es nicht genau, ich nehme an, dass bei jedem Connect die ändern. Das ist nicht spezifiziert, man muss es einfach nur einplanen, man muss wissen, die Prefix-Delegation-Adresse ist nicht fest, kann aber ziemlich lange halten. Zugang im Netzwerk zum Node. Was ist gemeint? Dass ich also von draußen ja rein will, zu dem Ding connecten, was ich eigentlich ansprechen will. Ich möchte also die Firewall nur für delegierte IPv6-Präfixe öffnen, und zwar im Internetmodem-Router. Klar, der hat ja den Connect zum Provider und ich möchte jetzt von draußen aus dem gleichen Netz, nämlich vom Internet, möchte ich herein. Das heißt, die Firewall nur für delegierte IPv6-Präfixe öffnen. Haben wir hier auch nochmal ein paar Screenshots dazu. Und Kommunikation des aktuellen PD-Präfix. Ja, was soll's? Klar, wenn ich das ansprechen will, muss ich es ja kennen. Und jetzt bin ich in Potsdam und der Server steht in Frankfurt und das Ding wechselt jeden Tag. Dann muss ich natürlich irgendwie eine Möglichkeit haben, um diesen vorderen Teil, diesen Netzwerkanteil, Prefix Delegation, überhaupt erstmal festzustellen. Da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, kann im Prinzip jeder machen, wie er lustig ist. Die Fritzbox hat die Möglichkeit eingebaut, dass man sich das per Push-E-Mail schicken lässt. Man bekommt also auf eine Adresse, die man selber definiert, bekommt man diese Prefix Delegation-Gasse mitgeteilt. Dann weiß ich, was ich ansprechen muss. Oder ich habe es auch mal ein bisschen anders gelöst, dass ich einfach über MQTT einen Server damit beauftrage, auf eine Cloud-Ablage die Prefix-Delegation-Adresse, den vorderen 64er-Teil, zu hinterlegen. Und dann können Clients, die also räumlich und zeitlich komplett unabhängig und unbestimmt und unvorhersehbar connecten wollen, holen sich die Prefix-Delegation-Adresse aus der Cloud, wissen die dann. Das heißt, den vorderen Teil haben sie dann. Und das ist eben das Coole, den vorderen Teil, den Netzwerkanteil der Adresse habe ich dann. Ich habe die Prefix Delegation freigegeben, ich habe das soweit konfiguriert, dass ich reinkomme. Ich weiß, welche ich tatsächlich habe. Kann ich im interessierten Publikum nachher auch gerne mal live vorführen. Das werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht schaffen. Und jetzt möchten wir natürlich den hinteren Teil der Adresse auch haben. Der Hostanteil gehört zu der Schnittstelle auf dem Rechner, den ich ansprechen möchte. Das muss ich kurz konfigurieren. Das heißt, ich konfiguriere das Zielinterface so, dass ich die EUI64-Adresse einschalte. EUI64, Extended Unique Identifier, Unique Identifier hoffentlich, Methode, die das IPv6-Gerät verwendet, die MAC-Adresse, um einen bestimmten 64-Bit-Host-Anteil zu erzeugen. Aha. Ich habe also die MAC-Adresse, baue daraus eine richtige EUI64-Adresse als Hostanteil. Das kann ich in beide Richtungen machen. Das heißt, es ist absolut klar, wie ich das mache. Ich zeige es gleich, wie es geht. Und ich mache noch etwas anderes. Wir haben vorhin gesehen, als wir ganz viele verschiedenste Adressen gesehen haben, da waren Temporary Addresses bei. Und das ist wichtig. Bitte, das ist meine Bitte an jeden, der damit arbeitet, der überhaupt mit IPv6-Adressen arbeitet, Einschalten der Temporary Addresses. Die sind zufällig, die sind zeitgesteuert, um den Node anonym zu halten. Du gehst also hin und erzeugst, nach außen hin gut sichtbar, erzeugst du temporäre Adressen, die sind gültig, die sind echt, die kann man mitschreiben und anschließend wegschmeißen. Weil niemand kann damit Mist machen, weil die nämlich nur temporär gültig sind. Temporäre IPv6-Adressen im Hostanteil aus der zufällig generierten 64-Bit-Zahl und Teil der Privacy Extensions, da kann man es nochmal nachlesen. Was ist denn das jetzt mit den temporären Adressen? Temporary Address Extensions for Stateless Address Auto Configuration. Das heißt, ein erweitertes SLAG erzeugt mit den Privacy Extensions zufällige temporäre Adressen nach RFC 8981, auch Privacy Addresses genannt. Um nach außen Vertraulichkeit im Sinne von Datenschutz, in erster Linie Datenschutz und Anonymität herzustellen. Privacy Extensions ist ein schlechter Begriff für Temporary Addresses. Deswegen bin ich mit Privacy Extensions so ein bisschen, es gibt noch mehr Begriffe, gerade aus der Urzeit kommt nachher noch einer, die kann man gerne verwechseln. Bitte nicht, Vorsicht. Temporary Addresses ist das, was du haben willst und nichts anderes. Dazu werden also zufällig erzeugte Hostanteile den Präfixen nachgestellt. Das ist genau das, was wir gesehen haben. Du hast verschiedene Präfixes, du hast deine GUA, du hast deine ULA, du hast dein Local, du hast was weiß ich was noch. Und das wird kombiniert hinten mit der Temporary Address. Das gibt so eine Kreuzmatrix, deswegen sind das auch so viele Adressen, sind alle gültig. Du kannst ja aussuchen, welche du benutzen möchtest. Gültig sind sie alle. Die Idee bei den Temporary Addresses ist im Wesentlichen, zeige Zufall nach außen und empfange strukturierte EUI64-Adressen eingehend. Das heißt, nach außen zeigst du den temporären Kram, der nur für kurze Zeit gültig ist, der danach für jeden Angriff vollkommen wertlos ist. Wenn du aber von außen rein willst, benutzt du die EUI64-Adresse. Die zeigst du aber bitte nicht nach außen. Und bei Verwendung von Datenschutzerweiterungen ist es üblich, die von der EUI64 abgeleitete Adresse auf einer bestimmten Schnittstelle für eingehende Verbindungen bereitzuhalten, während beim Aufbau ausgehender Verbindungen temporäre Adressen verwendet werden. Das ist die Idee, die dahinter steckt, und deswegen ist es auch so wichtig. Wir haben hier nochmal ein kleines Beispielchen, wo also diese temporären Adressen markiert sind, und du kannst also jetzt aus dem Hostanteil kannst du natürlich eine MAC-Adresse bauen. Die ist völlig sinnlos. Was sind temporäre Adressen? Die wechseln ständig und diese MAC-Adressen gibt es natürlich nicht. Würde also jeder Angreifer dort eine völlig unsinnige Information bekommen. Für die Vertraulichkeit werden also diese zufälligen Hostanteile gebildet. Das ist wichtig. Was müssen wir also machen, um den Zielrechner so zu konfigurieren, dass ich von Potsdam aus weiß, was in Frankfurt für eine Adresse da drauf ist? Den Zielnode muss ich also einstellen, dass er die EUI64-Adresse anzeigt. Hier habe ich den Begriff jetzt mal genannt, Stable Privacy. Um Gottes Willen, wo Stable Privacy draufsteht oder drinsteht, ist ein Irrtum. Das ist ein ganz altes, fehlerhaftes Konzept, was übrigens auch die EUI64-Adresse verhindert. Also man kann nur eins haben. Stable Privacy ist immer falsch. Address Generation Mode EUI64 ist also eine Methode, wie man das dann starten kann, zeige ich gleich. Cloned MAC Address setzen wir auf permanent. Das sind also jetzt Beispiele aus dem Network Manager, wie es in zum Beispiel Debian-basierten Distributionen halt gerne mal zu sehen ist. Kann man natürlich auch ganz anders lösen, kann jeder so lösen, wie er es kann und kennt. Cloned MAC Address Permanent, was soll das eigentlich? Das Problem ist, mit dem Network Manager ist es so, du hast 3 MAC-Adressen. Eine hast du dir selber assigned, na gut, hast du nicht, wozu auch. Und dann ist die unique. Nee, ist sie nicht. Es gibt 2. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe hier auch einen Link, wer das mal nachlesen will, weil das einfach nicht glaubt, dass es so einen Quatsch gibt. Ja, ich kenne es daher, dass also wirklich im laufenden Betrieb sich die EOI-64-Adresse geändert hat, ohne Restart, ohne Reconnect, ohne alles. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, weil die MAC-Adresse hat sich ja nicht geändert. Doch, hat sie. Es ist wahrscheinlich einfach ein Bug, aber es ist halt drin. Deswegen sollte man dann, im Deutschen heißt das duplizierte Adresse dauerhaft. Sollte man sich unbedingt einkonfigurieren, dass das nicht wild irgendwie wechselt. Also einschalten der temporären Adressen, das geht dann auf der Command-Line zum Beispiel mit IPv6, IP6 Privacy of 2. Wieso 2? 1 gibt es auch. 1 heißt einfach eingeschaltet und 2 heißt enabled und preferred. Das heißt, ich zeige nach außen, egal wo ich hingehe, ich zeige nach außen nur temporäre Adressen. Ich zeige aber keine EOI-64-Adressen, obwohl die vorhanden und gültig sind. Das ist natürlich dann ganz wichtig, um dauerhaft, man kann das hier, ich habe die Adresse ganz unten, ipbiringer.de, da kann man einfach mal ansurfen und da kriegt man seine gesamten Adressen, die man liefert oder scheinbar liefert, kann man einfach kontrollieren. Wie komme ich denn eigentlich rüber? Verrate ich eine Adresse, die Rückschlüsse auf meine Hardware, auf meine MAC-Adressen zum Beispiel zulässt oder nicht? Da sollten dann wirklich nur die temporären Adressen sein, die natürlich vollkommen sinnlos für einen Angreifer und für mich einfach auch valide Adressen sind. Wie mache ich das? Das Einstellen, wie stelle ich den Modus ein? Also am besten über die Command-Line. Warum? Weil die meisten GUI-Tools nicht zuverlässig sind und Sachen verschweigen, Optionen einfach nicht anzeigen. Deswegen ist das immer ein bisschen dodgy, wenn man da irgendwelche GUIs vernimmt. Das ist ganz einfach hier mit einem NMCLI. Ein Vorschlag kann natürlich jeder machen, wie er das kann oder für richtig hält, aber das ist die einfache Art auf Debian-artigen. Man sagt also NMCLI con show active, das ist einfach, welche habe ich denn überhaupt? Wo möchte ich denn überhaupt was ändern? Und gehe dann zum Beispiel hin, habe hier also eine Idee zu einer Ethernet und zu einer WLAN-Schnittstelle, sage also IPv6 Privacy 2. Address Generation Mode EOI 64. Dann sage ich noch Cloned MAC Address Permanent. Da gibt es dann für Ethernet und Wi-Fi 2 verschiedene Befehle, aber es ist völlig egal, wenn man sie einfach beide absetzt, kommt ein Fehler und einer macht es richtig. Ist man also am Schluss genau richtig unterwegs. Kontrolliert das dann nochmal über Connection Show, Name der Verbindung, und guckt also mal nach Cloned und müsste dann da sowas haben, was hier unten als Screenshot hoffentlich sichtbar ist. IP6 Privacy 2, Enabled Preferred Temporary IP, also genau so sagen wollen, Address Generation Mode, EOI 64. Ich habe dann also an meiner Schnittstelle, an der Netzwerkkarte im Klartext, habe ich dann eine EOI 64 Adresse, die sich aus der MAC-Adresse herleitet, und wenn ich die irgendwo aufgeschrieben habe, dann weiß ich sie, weil ich sie einfach erzeugen kann. Wie das geht, zeigen wir gleich. Es gibt also durchaus auch die Möglichkeit, das in der GUI hinzukriegen. Der einzige mir bekannte Weg ist also der NM Connection Editor, weil der alle Sachen anzeigt, die man tatsächlich braucht. Hier mal 2 Beispiele, wo einfach IPv6-Erweiterungen zum Schutz der Privatsphäre aktivieren, temporäre Adresse bevorzugen, dann IPv6-Adresseinstellungsmode EOI 64 und beim Funknetzwerk da in dem Beispiel duplizierte MAC-Adresse dauerhaft. Sprachwahl schwierig, man sollte es aber machen. Wie war denn das jetzt mit dem Umwandeln von der MAC-Adresse in die EOI 64? Sieht furchtbar kompliziert aus, ist es aber nicht. Das ist halt das Typische bei IPv6, was man halt immer hat. Um rechts mal zur Erinnerung, also die Adresse ist, glaube ich, jetzt angekommen, wie die ungefähr aussieht. Was will ich denn? Ich will den Hostanteil ermitteln. Und ich habe das Interface soweit konfiguriert, das habe ich gerade gemacht. So, und jetzt habe ich diese 48-Bit-MAC-Adresse, die kann ich auslesen, die kann ich notfalls vom Karton ablesen, wenn ich da zufällig noch einen von habe, und brauche also den 64-Bit-Anteil. Das wird nach RFC 4291 Appendix A gemacht, Creating Modified EOI 64 Format Interface Identifiers. Da steht hier jetzt erstmal generell das Format. C, diese ganzen Cs, the bits assigned to the as company ID. Das 0 is the value of the universal local bit. Da müssen wir gleich ran. Und to indicate universal scope. Also das ist eigentlich, soll das einen Scope darstellen? Es ist, ist aber eine sehr eindeutige Geschichte. Und das G, was direkt dahinter ist, das ist jetzt hier ganz schlecht zu sehen, weil der rote Strich da drüber ist. Also das ist das Ding hinter der Null. Das G ist individual group bit. Und M, das ist die Gruppe rechts, diese ganze lange Gruppe, Bits of the Manufacturer Selected Extensions, der eine oder andere kennt das. Diese MAC-Adressen haben halt einen bestimmten Aufbau nach Hersteller und Registrierung und so weiter. Was müssen wir denn jetzt machen? Also, erstens, insert two octets with hexadecimal values of FF and FE in the middle. Also es ist immer ganz einfach, in der Mitte, of the 48-Bit MAC-Address. Da sieht man hier rechts, ich gehe also mal von einer beliebigen konstruierten MAC-Adresse aus, 98.DE21.D977B4. Was mache ich? Ich setze in der Mitte einfach FFE. FFFE ein. Ist nicht weiter schwer. Genauso ist es dann auch. Und jetzt als zweiten Schritt, invert the U, dieses Universal Local Bit. Invert the value of the universal local bit, das ist das siebte Bit. Es ist immer das siebte Bit. Und da ist es natürlich am einfachsten, wenn man sich's einfach um sich mal klar zu machen, so binär aufschreibt, das siebte Bit muss also schon ganz vorne sein. Ganz vorne war 98.de. Okay, nehmen wir das 98.de mal auseinander. Hexadezimal bekanntlich, ist ja IPv6. 98.de wird binär zerlegt in 1001, 1000 und den Rest. Das weiß markierte ist das siebte Bit. 0 in 1 umzudrehen, nicht weiter schwer. So, habe ich also das siebte Bit geflippt. Jetzt muss ich wieder zurück, 1001, 1010, übersetze ich zurück mit dem Taschenrechner, mit was weiß ich, was Tool, völlig egal, in Hexadezimal, dann bekomme ich 9a und natürlich DE, der Rest bleibt ja gleich. Habe also vorne jetzt stehen 9ADE, das ist die letzte Zeile hier, A und B zusammengefügt, 9ADE 21 FFFE, das ist immer FFFE, das ändert sich dann auch nicht irgendwie in einem anderen Fall oder so, DE77B4. Ich habe also, Gratulation, gerade mit Hilfe der Binärnotation das siebte Bit geflippt. Klingt furchtbar kompliziert, wenn man es mal gesehen hat, ist es gar nicht so schwer. Gibt es natürlich auch ein wunderschönes Tool, hat der Peter Behringer geschrieben, IPv6-Calc, ist in den meisten Repositories drin, wenn es nicht direkt installiert ist. Ist also schön einfach. Ich habe hier in dem Beispiel oben in dem kleinen Kästchen, habe ich also einfach mal die MAC-Adresse rausgesucht, wie du es aus dem IPR oder wie auch immer kriegst, kannst du theoretisch auch vom Karton ablesen. Habe ich ja schon gemacht. MAC-Adresse vom Karton ablesen, umsetzen, EUI 64, der Netzwerkanteil habe ich eine ULA, kenne ich, spreche das Ding an, das Ding ist ansprechbar. Ich habe also irgendein Internet auf Shit-Teil, kann ich also direkt damit ansprechen, obwohl ich da vorher gar nicht wusste, welche Adresse das ist. Funktioniert hervorragend. Ich gehe also jetzt hin, IPv6-Calc, MAC to EOI 64, Action Generate EOI 64, setze die MAC-Adresse dahinter und bekomme also einfach den 64-Bit-Adressteil. Das macht das Tool für mich. Okay, den vorderen Teil, Netzwerkanteil hatte ich, Hostanteil habe ich gerade gebaut. Und weil das natürlich so schön einfach ist, und weil das so hervorragend funktioniert, mein Tipp, MAC-Adressen aufschreiben, dass man sie kennt, aber halte sie vertraulich. Halte MAC-Adressen um Gottes Willen vertraulich. Man kann damit Mist machen, sie kann natürlich auch ausgelesen werden. Dass man mit Informationen, die einen Rückschluss auf die MAC-Adresse zulassen, nicht hausieren geht. Wir haben ja Temporary Addresses gesehen, es ist nicht notwendig. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir die Zieladresse komplett ermittelt haben. Das heißt, wir haben einen Prefix-Delegation-Prefix erhalten. Den haben wir uns über MQTT oder E-Mail oder was zugeschickt. Kam vom Provider, ne? Haben wir uns selber wieder, damit wir wissen, wo wir hinwollen, haben wir uns zugeschickt. Wir haben den Host-Anteil ermittelt für die Schnittstelle im Zielrechner, wo ich eigentlich hin will. Habe also jetzt den 48-Bit-MAC des Interfaces übersetzt in die 64-Bit-Adresse EOI-64-Format und habe eine vollständige, hier natürlich nur symbolisch, eine vollständige Adresse. Ich bin also jetzt an dem Punkt, dass ich den Netzwerkanteil ermittelt habe, den Hostnode konfiguriert habe, ich habe den Hostanteil errechnet, ich habe die Prefix-Delegation-Gasse freigemacht, ja, freischalten Prefix-Delegation-Gasse nicht unter Ports, sondern unter IPv6. Und jetzt kann ich natürlich auf die entfernte Maschine einen SSH machen. fertig. Und dann kann ich damit arbeiten. IPv6 ist einfach großartig. Es funktioniert, man kann es sich komplett ableiten, es ist strukturiert. Und damit ist eigentlich im Wesentlichen mein Vortrag vollständig. Das ist also die Idee, die ich euch vorgestellt habe, mit ein paar Seitenbemerkungen. Ich habe hier noch eine Literaturliste, die ist online abrufbar. Warum ist das interessant? Ich habe das Problem gefunden, dass es unheimlich schwer ist, interessante, gute, halbwegs up-to-date Literatur zu IPv6 zu finden. Du findest also zu den Anfangszeiten, aus den Anfangszeiten zu irgendwelchen Tunnellösungen und so findest du einiges completely outdated. Aktuell gibt es wirklich wunderschöne Sachen vom RIPE und die sind meistens oder das ist fast alles kostenfrei. Man muss sich registrieren, aber kann man machen, wie man will. Sind aber unheimlich schlecht zu finden. Also jeder erzählt ja davon und keiner weiß, wo sie sind. Hier sind die ganzen einzelnen Adressen. RIPE NCC Training Courses free of charge, also eine komplette Trainingkurse. RIPE NCC E-Learning Center, komplette Adressen hier mit Videos, Webinar-Aufzeichnungen, das sind also komplette Webinars, kann man sich da angucken zu den ganzen Themen. Basic IPv6 Courses, Juni 22 war das letzte, wo ich das mal nachgeprüft habe, mit Adresse hier. Dann die Firma Hurricane Electric, dem einen oder anderen bekannt, hat auch ein paar schöne Kurse, ist aber vom Breite und Niveau etwas simpler. Es gibt sehr schöne Selbstlern- und Referenzmaterialien. Also Schnellübersicht, ich hatte es gesagt, die Firma AVM hat also zu IPv6 ein paar wirklich sehr verständliche, leicht verständliche, vorstellbare Dokumente rausgebracht, kann ich echt empfehlen. Und die RIPE-Schulungsunterlagen, das heißt die Unterlagen, die die selber für ihre eigenen Schulungen einsetzen, ist unter dieser Adresse also tatsächlich erreichbar. Man kann da so einen riesen ZIP-File runterladen oder die ganzen einzelnen Schulungen sich angucken. Ist wirklich ganz hervorragend, kann ich echt nur empfehlen. Ist auch von Leuten gemacht, die offensichtlich up-to-date sind und wissen, von sich sprechen und auch im Wesentlichen auf das gehen, was man braucht. RIPE Micro-Learning Sessions in under 15 Minutes, so ein neues Format, kann man mal gucken, was da so alles gibt. Hier noch zwei Links, External ID sichtbar machen, überprüfen, also testschrimpe.de und www.ipv6bieringer.de sind also Adressen, wo man einfach mal prüfen kann, wie komme ich raus, mit welchen Adressen komme ich raus, dass da bitte keine echte EUI64 drin ist, dass da nur temporary Address zu sehen, ist natürlich wichtig. Zu dem ursprünglichen Vortrag habe ich das Kochbuch noch, also die eigentliche Idee, auf die entfernte Maschine zu connecten. CEDA-Rechner ist da noch und unten meine Kontaktadresse, wenn jemand also einen Hinweis hat, wie wir mit den PI-Adressen mal zu einem Ergebnis kommen oder einfach Fragen hat, einfach anschreiben, mutant@chaospod.de, kommt an. Und damit, denke ich, sind wir erstmal bei dem Ziel angelangt, dass wir die Grundzüge vorgestellt haben. Ich habe dann noch ein paar weitere Sachen. Da würde ich dann gleich erstmal vielleicht auf die Q&A-Session abheben, weil ich habe hier noch ein paar Sachen zusammengestellt. Das können wir ganz schnell jetzt abhandeln, weil man das besser nachliest, wenn es einen interessiert. Wie sieht denn das eigentlich aus? Was mache ich denn jetzt, wenn ich tatsächlich diesen Connect hinkriege, wenn ich in der Lage bin, einfach mit IPv6 ohne Gemurks und Gefummel zu connecten. Was kann ich damit machen? Das sind also typisch hier mal Einträge in File-Browsern wie Nemo und das linke Beispiel ist LibreOffice, wo ich also einfach die Adresse eintragen kann. Oder jetzt sieht man hier aber gar keine Adresse. Wieso steht hier Host Edelkern? Ich gehe natürlich bevorzugterweise hin und trage diese Adressen in die etc-host oder in DNS-System. Ich habe ja gesagt, alles ganz einfach, also gerne mal von etc-host aus, spielt aber keine Rolle, dass ich diese Namensauflösung einfach lokal machen kann, weil ob ich jetzt eckige Klammern setzen muss oder ob ich eckige Klammern nicht setzen muss, ob ich da irgendwie eine Portadresse hinterfummeln muss oder nicht, das ist leider bei jeder GUI anders. Selbst auf der Command-Line ist es immer wieder anders. Ich zeige es gleich nochmal kurz. Da tut man sich natürlich einen Riesengefallen, wenn man die einfach in etc-host einträgt und dann hier in die GUIs als Serveradressen eingibt und dann kann man sich unmittelbar auf diese entfernte Adresse connecten, wenn man einfach die IP-Adresse, die entfernte IP-Adresse hat. Bei Druckern, also hier, ich bevorzuge meistens, oder meistens ist es bei mir HP-Drucker, aber das hat nichts mit HP zu tun, Die Idee ist, dass ich einfach den Drucker über die ULA anspreche. Klar, ich habe doch mein lokales Netz. Ich habe über meinen Router habe ich meine lokale Adresse. Warum denn nicht? Weil es nicht vorgesehen ist? Nee. Macht man ganz einfach. Also bei HP habe ich es dann übrigens, ist es deutlich stabiler, wenn man also diesen Treiber AppSocket Jet Direct nimmt, anstatt HP-Lib. HP-Lib ist das alte Verfahren, was jeder kennt, aber es ist einfach nicht mehr so gut in meiner persönlichen Erfahrung nach. Man setzt also in den Druckertreiber, am besten über System Config Printer, setzt man die ULA des HP-Druckers ein. Die kriegt man ja normalerweise ganz leicht raus. EUI 64 und so weiter. Ne? Port ist immer 9100, das ist standardisiert. HP behauptet, das wäre sein Format, aber das ist ein bisschen drüber hinaus. Wie macht man das? Du gehst einfach hin, konfigurierst über die Legacy-IP deinen Drucker und setzt anschließend dann, wie hier in dem Fall mit eckigen Klammern, Doppelpunkt Port dahinter, setzt du statt der Legacy-IP, setzt du einfach die ULA ein und schon läuft's. Das gleiche funktioniert bei Scannern auch ganz hervorragend, von HP zumindest. Du setzt also die ULA da ein. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist das deutlich stabiler. Du hast also überhaupt keine Konflikte mehr oder irgendwas geht nicht oder sowas. Wenn du die IPv6 einmal am Laufen hast, dann funktioniert das. Im SMB, da sehen wir nämlich mal ganz schön hier in dem ETC-FS-Tab-Beispiel, da wird es nämlich ohne eckige Klammern, muss es da drin sein. Dürfen keine eckigen Klammern drin sein in einer bestimmten Art und Schreibweise. Die Beispiele will ich jetzt nicht näher durchgehen. Das Smarte ist natürlich, das fällt einem dann vor allen Dingen erstmal auf, wenn man dann diese ganzen Adressen, so viele Adressen hat. Man kann also in etc-host zum Beispiel, kann man also einem Server mehrere Adressen zuweisen, indem man einfach die Adresse angibt und dann die ganzen Server-Names und Aliases einfach dahinter setzt. Und wenn man dann so eine Matrix ausbildet, geht der einfach alle durch. Das ist natürlich ganz witzig. Ich habe es noch nicht in der Dokumentation gefunden, aber es ist wirklich praktisch. NFS ist ähnlich. Hier kann man natürlich auch die IPv6-Adresse verwenden. Keine Klammern. Na, hier der ETC-Exports, da dürfen dann keine Klammern rein. Und es darf dann, aber das kennt man, das hat damit wenig zu tun, kein Leerzeichen vor die Klammer. Und die Legacy-Adresse, die kann man hinten nachsetzen, damit die auch benutzt, ist dokumentiert. Und beim Client muss man jetzt die eckige Klammer setzen. Also da sind sie sich, ne, Kleinkonfiguration hier beim Mount mit eckigen Klammern. Da sind sie sich nicht so ganz einig, deswegen muss man das einfach mal ausprobieren. Und hier habe ich einfach mal so nochmal um die Schönheit der IPv6, wenn du hingehst und du hast deine ULA, weil du im Router nachgucken kannst und der ist zum Beispiel FDC2, FE50, 9FA, dann guckst du einfach mal deine ganzen Adressen durch und hast also in Bruchteilen hast du sofort identifiziert FDC2, FDC2, FDC2 und die sind, ach ja, die sind tatsächlich alle gleich. Ja, das ist meine ULA-Adresse, ganz einfach. Umgekehrt auch, wenn ich jetzt einfach auf die Adressen gucke, FDC2, ja, kommt da nochmal vor, ah, ist da nochmal, dreimal, die sind auch alle gleich vorne, ja, okay, habe ich meine ULA, brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Das heißt, dieser ganze Wust Adressen, wenn man im Moment drauf guckt, strukturiert sich ganz hervorragend. Das gleiche ist mit dem Präfix, fängt mit 2 an. GUA immer fängt mit 2 an. Das heißt, wenn ich hier in meinem Beispiel dann irgendwo finde 2A01 irgendwas, ah, das kommt ein paar Mal vor, ja, dann weiß ich, was mein IPv6-Prefix, Prefix-Delegation-Prefix ist, nämlich 2A01, A26, B8, B9, D. Danach ist dann natürlich eine Frage, wie groß der Präfix assigned worden ist. Aber ich habe sofort, wenn ich hingucke, weiß ich meinen Präfix oder wenn ich den Präfix weiß, weil ich in der Fritzbox nachgeguckt habe, dann sehe ich sofort in den ganzen Adressen, alles, was mit 2 anfängt, ist meine GUA. Habe ich noch was anderes mit 2? Nee, habe ich nicht. Ist also eindeutig. Funktioniert. Man sieht also sofort, welche Adresse wohin gehört, was das eigentlich ist. Man sieht es nach, wenn man einen kurzen Moment drüber guckt, hier könnte man das also vorne auch wieder, jetzt ist es nicht markiert, ne, die Zweier sind alle gleich, die FDC sind alle gleich und unten kommt noch eine FE80. Ja, gut. So, hier wollte ich aber eigentlich auf die MAC-Adresse raus. Bei der MAC-Adresse haben wir das FFFE in der Mitte und vorne irgendwas da mit dem 7. Bit geflippt. Das kann man natürlich schlecht im Kopf machen, aber so wie wir unten irgendwo, wir in diesem ganzen Adresswust irgendwo FFFE finden, wissen wir sofort, es ist eine EUI 64-Adresse. Und dann guckt man mal nach, kann man natürlich dann das Tool von Behringer nehmen, um das wirklich auszurechnen. Wenn man die MAC-Adresse kennt, kann man die FFFE, kann man sich die EOI 64 also gleich ableiten, weil die fängt ja vorne erstmal gleich an und endet hinten gleich, ohne dass man wirklich versteht, was man tut, sieht man sofort, welche die EOI 64 ist oder umgekehrt. Es geht also immer in beide Richtungen ganz hervorragend. Und hier haben wir es einfach mal zusammengesetzt. Das ist eben eigentlich der Gag von dem verbinde dich auf die entfernte Maschine, dass ich also hingehe und sage, der Präfix ist, ah ja klar, das mit dem 2, ne? Und die MAC ist, ah ja klar, das mit dem FE, ja logisch, kann ich ausrechnen und schon weiß ich, welche Adresse ich haben will. Es ist also völlig logisch strukturiert. Wie sieht das beim Mobilfunk aus? Meine Erfahrung ist, dass D1 und D2 hervorragend funktionieren. Bei D2 habe ich noch nie was Offizielles gehört, das ist aber völlig egal. Funktioniert gut und Telefonica O2 ist nach meiner Kenntnis kein IPv6 über Mobilfunk implementiert. Ich hoffe, ich irre mich da irgendwann mal, aber das heißt, du kannst also ganz wunderbar IPv6 in beide Richtungen über Mobilfunk machen. Und der ist noch ein kleiner Gag am Rande. IPv5 brauchst du natürlich keine Angst vor. IPv5 hat es nie gegeben. Das ist Käse, außer beim Westermann Verlag. Schöne Grüße an alle Berufsschüler. Ist das mal erwähnt, das war Quatsch. Aber was mit IPv7? Gibt es wirklich? Kein Scherz. In the late spring of 92, the IRB issued IPv7. IRB 92, der Link ist dann, wenn jemand nachgucken will. Concurrent in the road group's endorsement of CEDAR and also recommending an immediate IETF effort to prepare a detailed and organizational plan for using CLNP as a basis for IPv7. Nein, das ist nicht erfunden. IRB 92, Internet Architecture Board IPv7, Work in Progress. Das IPv7-Dokument wurde publiziert von Carsten Holz und Partridge. IPv7 Technical Criteria, Work in Progress. Nachzulesen im RFC 1752, ist also kein Quatsch. Muss ich Angst davor haben? Nö. Es wurde abgelehnt. Wunderbar. After spirited discussion, the IETF decided to reject the IRB's recommendation. Damit sind wir am Ende des Vortrags. Hier habe ich noch ein kleines Zitat, was der Leira uns vom Doug Adams mitgebracht hat. Und damit möchte ich mich dann erstmal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Spaß gemacht oder Inspiration gebracht. Und wenn wir jetzt noch Fragen haben, würde ich sagen, versuch mal, ob ich irgendeine sinnvolle Antwort dazu hinkriege.
Gibt es denn hier Fragen aus dem Publikum? Wir haben unser Saalmikro. Falls ihr Fragen stellen möchtet, könnt ihr gerne bis zum Saalmikro gehen. Anscheinend keine Fragen aus unserem Publikum. Dann würde ich jetzt gerne noch wissen. Okay, wir haben auch keine Fragen aus dem Chat. Das ist eine anscheinend sehr kurze Q&A-Phase für dich.
Also wer da noch Fragen hat, kann mich gerne anschreiben, auch wer Anregungen hat. Wie gesagt, also zum Provider Independent Assignment einer Adresse, also deiner eigenen persönlichen Interesse, da würde ich natürlich gerne mal, Adresse würde ich gerne irgendwann mal weiterkommen. Oder wenn jemand einfach Fragen hat oder ihm irgendwas aufgefallen ist, Mensch, könnte man da eigentlich nicht, schreibt mich an, ob ich die Antwort weiß, ist offen. Aber ich finde das Thema einfach interessant und ich finde einfach, dass IPv6 einfach, so wie das RFC das mal gesagt hat, das ist IP. Und früher hatten wir sowas mit Legacy-Kram. Und es ist wirklich, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, ist es wirklich schön. Und wer Fragen hat, schreibt mich einfach an. Dann schöne Grüße an Chaosport Essen. Schöne Grüße an alle, die auf dieser wunderbaren Veranstaltung sind. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann gucken wir mal weiter, was wir sonst noch erreichen können.